gute Hirte, als der sich selbst bezeichnet hat, der schützt und der leitet und der die 99 stehen lässt und das eine, das Verlorene sucht, dem jedes Einzelne, dem jeder Einzelne von uns so wichtig ist, dass er alles andere dafür stehen und liegen lässt. Weil es ihm ein großes Anliegen ist, dass er mit uns in Ewigkeit Gemeinschaft hat. Ja, jetzt möchte ich den Text lesen, der sich um diese erste Begebenheit dreht, also um das Passafest, um die Einsetzung dieses Passamahls damals in Ägypten. Zu finden im 2. Mosebuch, Kapitel 12. Ich lese aus den Versen 1 bis 14, werde 3 überspringen. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der in seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats, da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ich mache weiter in Vers 12. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Warum dieser Text an Karfreitag? Warum sprechen wir nicht davon, von dem, was damals vor den Toren Jerusalems geschehen ist, als Jesus sein Kreuz selbst hinaustragen musste zu dieser Schädelstätte, wo er zwischen Verbrechern hingerichtet werden sollte, wo es dann dunkel wurde, weil Gott sein Angesicht verbarg. All diese Geschehnisse, die wir schon so oft gehört haben. Der Apostel Paulus, der schreibt den Korintherbrief: Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Er nimmt also selbst Bezug auf die Geschichte von damals, als Gott diese Anweisungen gab, dass dieses Lamm geschlachtet werden soll und das damals dafür sorgte, dass das Gericht am Volk vorübergeht. Das Passahlamm spricht von Jesus und die Vorschriften rund um dieses Ereignis, die sprechen von seinem Werk. Und deswegen finde ich es durchaus lohnenswert, sich diese Geschichte auch am heutigen Karfreitag anzuschauen und diese Parallelen zu ziehen, dort, wo wir Christus auch in diesen alten Vorschriften schon finden können. Ja, in den ersten beiden Versen, da heißt es: Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Ich möchte ein paar Worte verlieren zu der Situation damals, in der das Volk Israel sich befand. Sie waren viele hundert Jahre zuvor, ursprünglich wegen einer Hungersnot nach Ägypten gezogen, noch als Familie. Und dann hatten sie sich dort niedergelassen im Norden und sie haben sich stark vermehrt, bis sie ein großes Volk wurden, bis sie so viele wurden, dass den Ägyptern Angst wurde und sie haben sie versklavt und haben sie so viel Fronarbeit leisten lassen, dass sie deswegen keine Kinder mehr kriegen sollten. Sie wurden immer mehr bedrückt Und dann hat Gott den Mose berufen, dass er sein Volk aus Ägyptenland herausführen sollte, zurückbringen in das verheißene Land Kanaan, das er dem Abraham einmal zugesagt hatte. Aber der Pharao ließ das Volk nicht ziehen und so brachen Plagen über Ägyptenland hinein. Und die ersten 9 Plagen, die seht ihr hier in diesen kindlichen Bildern, sieht ein bisschen lustig aus, war es aber nicht. Furchtbare Plagen, die dieses Wort wirklich verdienten, suchten das Land heim. Und die letzte Plage, und ich denke, dass die gerade stattfand, zu der Zeit, in der diese Geschichte spielt, das war eine fürchterliche, eine unerträgliche Finsternis, ja, die zum Schneiden war und die 3 Tage lang währte, sodass sich niemand bewegen konnte. Und das ist die Situation, in der das Volk sich gerade befindet. Und angekündigt wird nun die 10. Plage, mit der dann wirklich das Gericht Gottes kommt, auch über die Menschen selbst, wo es ihnen wirklich ans Leben gehen soll. Und Gott weist hier an, dass mit diesem Passa, mit diesem Auszug aus Ägypten für das Volk Israel eine neue Zeitrechnung beginnen soll. Hatten sie bislang im Monat Tischri Neujahr gefeiert, das liegt so im September, Oktober, die haben wir einen Mondkalender, deswegen verschieben sich diese Tage im Vergleich zu unserem Kalender immer etwas. Ja, sollten sie jetzt im Monat Nisan, also im März oder April, ihre Jahreszählung beginnen? Mit diesem Auszug aus Ägypten sollte etwas ganz Neues beginnen. Wir finden Parallelen dazu mit dem Werk des Herrn Jesus, mit seinem Kommen auf diese Erde, mit seinem Wirken hier und mit seinem Opfertod am Kreuz von Golgatha beginnt auch eine neue Zeitrechnung. Eine neue Zeitrechnung für die ganze christliche Welt. Wir teilen die Zeit in ein Vor Christus und nach Christus ein. So bedeutsam ist dieses Ereignis gewesen, das ja seinen Höhepunkt fand in dem Kreuzestod des Herrn Jesus auf Golgatha. Aber auch im Leben eines jeden Einzelnen sollte es unbedingt eine solche Zeitenwende gegeben haben. Einen Zeitpunkt, der das Leben in ein Davor und ein Danach einteilt. Eine ganz persönliche Bekehrung, eine Hinwendung zu Christus, ein Abwenden von seinem alten Weg und ein Hinwenden zu ihm, ein Anerkennen dieses Herrn Jesus als persönlichen Herrn und Heiland. Dann wird meine Lebenszeit in ein Davor und Danach geteilt. In eine Zeit, in der ich nicht nach Gott gefragt habe und gemacht habe, was ich selber wollte, und eine Zeit, in der er der Herr ist, der vorneweg geht. Und die Frage, die sich jeder stellen muss, die ist, gab es bei mir persönlich diese Zeitenwende schon? Habe ich das alte Ägypten, dieses alte Leben wirklich schon hinter mir gelassen, um mich auf den Weg der Nachfolge, auf den Weg diesem Herrn Jesus nachbegeben? Wenn wir nach Israel schauen, dann müssen wir feststellen, dass sie wieder in die alte Zeitrechnung zurückgefallen sind. Sie feiern wieder im Monat Tischri ihr Neujahrsfest. Und so sind auch wir ganz persönlich durchaus in der Gefahr, selbst wenn wir uns einmal bekehrt haben, wieder in das Alte zurückzufallen, uns wieder so zu verhalten, wie zu der Zeit, als wir Jesus noch nicht gekannt haben. Und deswegen ist nicht täglich eine neue Bekehrung notwendig, aber es ist immer wieder eine neue Entscheidung notwendig, dass dieser Herr Jesus, den wir mit den Lippen bekennen, auch wirklich faktisch in unserem Leben der Herr ist, dass er wirklich das Sagen hat, dass wir nach seiner Meinung fragen, wenn Entscheidungen in unserem Leben anstehen, dass wir seine Dinge vorne anstellen und unser eigenes danach kommt. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Gott sagt ihnen hier genau, wann und wie sie es machen sollen. Wir wissen nicht ganz genau, wie lang Israel in Ägypten war. Je nachdem, wie man die Bibel da liest, sind es vielleicht 230, vielleicht sogar 430 Jahre gewesen, eine lange Zeit. Wir wissen auch nicht genau, wie lange sie schon gelitten haben unter dieser Knechtschaft in dieser Sklaverei. Wir wissen nicht, wie lange sie schon geschrien haben zum Gott, dass sie ihr Schicksal doch beenden möchte, verändern möchte. Er bestimmt die Zeit und die Zeit ist jetzt. Jetzt spricht er zu Mose und sagt, jetzt führe mein Volk heraus. Oft finden wir in der Bibel diese Formulierung, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, da kam er, um zu helfen, da griff er mächtig ein. Er weiß ganz genau, wann das Maß voll ist. Er weiß, wann das Maß der Sünde voll ist. Er ist langsam zum Zorn, er hat viel Geduld, er schaut sich auch sündige Zustände sehr lange an. Aber wenn das Maß voll ist, dann kommt auch sein Gericht mit Macht. Er weiß aber auch, wann das Maß meines persönlichen Leides, meiner persönlichen Not voll ist. Und dann eilt er, mir zu helfen. Und dieses Maß meiner persönlichen Not, ich weiß nicht, in was für einer Situation du vielleicht gerade steckst, das ist nicht unser Maß. Gottes Maß ist ein anderes. Und wenn wir meinen, mehr geht nicht, dann hilft er oft noch lange nicht. Weil er weiß, er kann uns durchaus noch mehr zumuten. Und er mutet uns zu, nicht um uns zu quälen, sondern um Dinge bei uns zu verändern. Um uns reifen zu lassen. Um uns zum Zeugnis zu setzen für andere oder was es auch immer sein mag. Aber er weiß ganz genau, wann dein und wann mein Maß wirklich voll ist. Und dann eilt er, uns zu helfen. Weiter heißt es, wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Wir lesen hier, dass das Lamm zu viel sein kann für eine Familie. Wir lesen nicht, dass das Lamm zu wenig sein könnte. Und ich denke, dass wir auch das geistlich übertragen dürfen. Wer Jesus wirklich kennt, wer wirklich eine lebendige Beziehung mit ihm hat, der kann daran andere teilhaben lassen. Der kann das teilen. Und das reicht auch für andere. Aber wer Jesus wirklich kennt, der wird noch nie erlebt haben, dass Jesus zu wenig sein könnte. Wenn du vielleicht in deinem Leben das Empfinden hast, naja, meine Gottesbeziehung, die könnte eigentlich intensiver sein, was andere da erzählen, das kann ich persönlich für mich so nicht bestätigen, dann liegt es nicht daran, dass Jesus zu wenig wäre. Oder dass die Glaubensmänner, die gesagt haben, wenn ich dich nur habe, da frage ich nichts nach Himmel und Erde, dass die sich irgendwas vorgemacht hätten. Nein, dann liegt es daran, dass du dich noch nicht voll und ganz auf diesen Jesus verlässt. Dass du es noch nicht wirklich im Letzten ausprobiert hast, ohne einen doppelten Boden, ohne noch ein Geländer zu haben. Und deswegen kann ich nur Mut machen, verlass dich ganz auf deinen Herrn Jesus. Er wird dich niemals im Stich lassen. Er wird oft nicht so handeln, wie du es dir vorgestellt hast. Aber er wird immer so handeln, wie es für dich richtig ist. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Ein Lamm ohne Fehler. Ja, so ein israelitischer Familienvater, der hatte es da gar nicht leicht. Das waren Sklaven. Die hatten keine großen Herden. Und wenn er von den paar Tieren, die er hatte, jetzt eins ohne Fehler aussuchen sollte, dann musste er schon genau hinschauen. Und ja, es ist ihm bestimmt auch nicht leicht gefallen, eines seiner besten Tiere zu nehmen. Denn so ein Lamm ohne Fehler, so ein kräftiges Tier, das wäre auch gut geeignet für die Zucht. Da könnte man viel von haben, viele Nachkommen, die ähnliche Merkmale haben. Oder man könnte es für einen guten Preis verkaufen, da hätte die Familie eine lange Zeit was davon. Oder aber es tut einfach gut, auch mal ein bisschen stolz darauf zu sein und zu sagen, guck mal, was ich für kräftige Tiere habe. Ja, wie sie unter meinen Händen gedeihen, was ich für einen Segen Gottes habe. Gott fordert aber dieses Beste für sich. Und das gilt ganz grundsätzlich bis heute, dass Gott auch von unserem Leben, von uns ganz persönlich, das Erste und das Beste haben möchte. Nicht um uns zu berauben, er schenkt uns alles. Aber er möchte, dass wir ihm wirklich auch ganz konkret die erste Stelle in unserem Leben einräumen. Dass er das Sagen hat. Dass er nicht nur der mit den Lippen bekannte Herr ist, sondern dass er das wirklich in meinem Leben ist, weil ich ihm gehorche, weil ich ihm folge, weil mir sein Wille etwas wert ist, weil ich darauf höre. Was in diesem Zusammenhang aber noch wichtiger ist, das finden wir im 1. Petrusbrief. Ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Dieses Lamm, das damals geschlachtet werden sollte, dessen Blut an die Türpfosten gestrichen werden sollte, das sollte ein Sinnbild, eine Vorschattung, ein Hinweis auf das sündlose Gotteslamm Jesus sein. Und deswegen musste es unbedingt ein unbeflecktes, ein perfektes Tier sein, weil Jesus eben der perfekte Mensch war. Und deswegen verstehen wir auch, warum Gott mit Abscheu reagiert hat, als das Volk Israel später ja minderwertige Tiere geopfert hat. Weil damit dieses Bild auf seinen Sohn hin, den perfekten Menschen, der am Kreuz für uns starb, zu einer ja schrecklichen Karikatur verzerrt wurde. Da war nichts mehr von diesem sündlosen Charakter zu spüren. Sie haben sein Bild kaputt gemacht. Deswegen seine Anweisung, nehmt ein unbeflecktes Tier, eins, das ohne Fehler ist. Ja, und ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Bei diesem unscheinbaren Vers möchte ich eine Weile verharren. Am 10. Tag sollten sie dieses Tier zu sich nehmen. Und ich finde es immer wichtig, dass man sich in die Lage hineinversetzt, dass dieses Wort Gottes für uns lebendig wird. Das waren Menschen wie wir, mit einem Herzen wie wir, in ganz alltäglichen Situationen, die aber mit dem Handeln Gottes konfrontiert wurden. Und wenn das zu mir in mein Leben heute sprechen soll, dann halte ich persönlich es für ganz wichtig, dass wir uns versuchen, in diese Situation hineinzuversetzen. Sie sollten also am 10. Tag ein Tier aus der Herde auswählen und sollten es verwahren im Haus bis zum 14. Tag. Wenn Sie es am Morgen des 10. Tages ausgesucht haben, am Abend des 14. sollten Sie es dann schlachten, da war das fast 5 Tage in Ihrem Haus. Warum diese merkwürdige Anweisung? Warum sollten Sie es nicht einfach nehmen und schlachten und das Blut dann entsprechend an die Pfosten streichen? Ich möchte erinnern, ich gehe davon aus, dass das die Zeit war, in der diese 9. Plage wütete, diese furchtbare, schreckliche Finsternis. Und dort heißt es, 2. Mose 10, da war eine so dicke Finsternis in ganz Ägyptenland 3 Tage lang, dass niemand den anderen sah, noch weggehen konnte von dem Ort, wo er gerade war, 3 Tage lang. Und dann heißt es, aber bei den Israeliten war es Licht, da war es hell in ihren Wohnungen. Ich kann euch nicht erklären, wie das zugegangen ist. Das war ein Wunder Gottes. Aber ich denke, dass wir dieses Lamm symbolisch als das Licht in ihren Häusern sehen dürfen. Dort, wo Jesus die Mitte ist, dort, wo Jesus unter uns wohnt, da ist Licht, da ist keine Finsternis. Wie komme ich auf diese Anwendung, dass Jesus diese Leuchte im Haus gewesen war? Wir lesen in der Offenbarung von einer Zeit, die für uns noch in der Zukunft liegt. Dann, wenn alle Gläubigen im neuen Jerusalem mit ihrem König vereint sein werden. Und dort heißt es, und diese Stadt, dieses neue Jerusalem bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn ihre Leuchte ist das Lamm. Auch dann wird es wieder so sein, dass wenn Jesus in der Mitte ist, dann ist es hell. Und auch im übertragenen Sinn für unser Leben dürfen wir das wirklich erfahren. Wo Jesus die Mitte in unserem Leben ist, wo sich alles um ihn dreht, wo wir eine wirklich lebendige Beziehung zu ihm haben, da kann es hell sein inmitten der Finsternis. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viele Möglichkeiten für Lichtquellen wie in der heutigen Zeit. Aber deswegen leben dennoch viele Menschen in einer Finsternis. in einer Finsternis geprägt von Ängsten, von Nöten, von Sorgen, von Ungewissheit. Ja, wenn ich in der Finsternis bin, dann weiß ich nicht, wo der rechte Weg ist. Und das ist die geistliche Situation der Menschheit heute. Aber dort, wo Jesus die Mitte ist, da dürfen wir Orientierung haben. Da dürfen wir einen Halt haben. Da dürfen wir sein Wort haben, auf das wir uns felsenfest verlassen können. Und wo wir Zusagen haben, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann und dass er uns ans Ziel bringen wird, wenn wir ihm nur vertrauen und ihm nachfolgen. Da dürfen wir wegen Golgatha Hoffnung haben. Weil dort aus verlorenen Sündern, denen das Gericht Gottes zusteht, wir zu geliebten Kindern dieses heiligen Gottes werden durften. Ich möchte mal den Jonathan kurz nach vorne bitten. Ich hatte gesagt, für mich ist es wichtig, dass diese Situation für uns so lebendig wird, dass wir uns hineinversetzen. Und ich möchte mal so ein bisschen diese Rolle einnehmen und davon erzählen, wie das vielleicht damals gewesen ist. Der Jonathan, das ist mein Erstgeborener. Und ja, wir haben noch zwei Mädchen, die älter sind als er, hat zwei ältere Schwestern. Und als der Jonathan unterwegs war, ja, da habe ich gesagt, ach, ich würde mir eigentlich ganz gerne noch ein Mädchen wünschen. Da weiß ich schon, wie das ist. Die sind niedlich, die sind süß, zumindest in dem Alter. Und ja, das konnte ich mir gut vorstellen. Und dann kam Jonathan. Und ihr dürft wissen, ich war nicht enttäuscht darüber. Sondern wir haben uns wirklich gefreut und wir haben sehr schnell gemerkt, wie besonders der Jonathan ist. Wie anders nochmal Jungs im Allgemeinen sind, aber auch was wir mit unserem Jonathan haben. Und wir haben ihn von Herzen lieb und uns würde riesig was fehlen, wenn wir ihn nicht hätten. Aber nun zu der Geschichte. Ich bin jetzt ein israelitischer Hausvater, dem diese Anweisungen gesagt wurden. Und ich hatte mein bestes Lamm ausgewählt. Und genau, ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist es. Ja? Das schöne Lamm habe ich ausgewählt, ein ganz kräftiges Tier. Ein wunderschönes mit einem weichen Fell. Und ganz stark ist es. Und kein Fehler ist an ihm. Rundherum sieht es ganz perfekt aus. Und draußen war diese schreckliche Finsternis. Und wir mussten im Haus bleiben und wir hatten die Anweisung, dass wir dieses Lamm zu uns ins Haus nehmen sollten. Und wir konnten nichts anderes machen. Im Haus war es hell und rundherum war es finster. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns all diese Tage ausschließlich mit diesem Lamm beschäftigt. Und was war das, ein süßes Lamm? Und die Kinder haben so gerne mit ihm gespielt. Und sie haben es lieb gewonnen. Und dann haben sie ihm einen Namen gegeben. Und wir wussten etwas, was dieses Lamm nicht wusste. Wir wussten, dass es geschlachtet werden soll. Und ich wusste, dass ich diesen niedlichen, süßen Lamm, das meine Kinder in ihr Herz geschlossen haben, das Messer an die Kehle werde setzen müssen. Und ich werde es schlachten müssen. Und dann werde ich sein Blut an die Türpfosten streichen und wir werden es braten und essen. Und ich schaue so meinen Kindern zu, wie sie in der Stube sitzen und am Boden zusammen und das Lamm in ihrer Mitte. Und sie freuen sich mit ihm und sie lachen mit ihm und sind ganz unbeschwert. Und dann sagt eins meiner Mädchen zum Jonathan, und wegen dir muss es sterben. Und es hat mir einen Stich ins Herz gegeben. Und der Jonathan, der war den Tränen nahe und hatte gesagt, aber warum denn nur? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich kann doch nichts dafür. Wir haben uns dann zusammengesetzt und wir haben lange zusammen geredet. Und ich habe versucht, es ihnen klarzumachen und ich hoffe, dass sie es verstanden haben, dass nicht die Sünde, nicht der einzelne Fehler das Problem ist. Dass es gar nicht darum geht, was wir gemacht haben, sondern dass es darum geht, was wir im Inneren sind. Dass wir ein sündiges, ein verdorbenes Wesen haben. Und ich musste ihnen sagen, ja, Jonathan, warum ist das ein Problem bei dir? Das hast du von mir. Das habe ich dir vererbt. Ja, die Bibel sagt, schon in Sünden wurdest du empfangen. Du kannst gar nicht anders. Aber dass der Erstgeborene sterben soll, das ist nicht die besondere Schuld des Erstgeborenen, sondern das liegt daran, dass der Erstgeborene für die ganze Familie steht. Es bedeutet, wenn er sterben soll, dass die ganze Familie genau dieses Gericht verdient hat. Und deswegen stimmt es nicht, wegen dir muss es sterben. Doch, es stimmt, aber wegen jedem anderen auch. Der Erstgeborene, er müsste bezahlen, wenn dieses niedliche Lamm nicht wäre. Und als dann dieser Passahabend herangekommen war, da war Jonathan ganz unruhig. Und mir ging es ganz ähnlich. Er ging an diesem Abend ganz oft vor die Tür, aus Angst. Und er hat nachgeschaut, ob dieses Blut da wirklich gut sichtbar ist. Ob wir es wirklich dick genug an diese Pfosten gestrichen haben. Und ihm war ganz bange, ob der Engel es auch wirklich sehen wird, wenn er kommt. Und ob das Gericht wirklich an unserem Haus vorübergehen wird. Ob Gott wirklich zu seinem Wort steht, dass er uns verschont. Und ob der Jonathan den nächsten Morgen wirklich erleben wird. Oder ob in unserem Haus die gleiche Not, das gleiche Geschrei sein wird, wie in den Häusern der Ägypter. Sie sollten es verwahren bis zum 14. Tag in ihren Häusern. Warum macht Gott das, dass er seine Kinder so quält? Dass sie das Lamm erst ins Haus nehmen sollen, dass sie es lieb gewinnen sollen und dann reißt das ihnen weg. Ich denke, es gibt zwei Gründe dafür. Der eine, den habe ich schon gesagt, das war, dass er ihnen Licht geben wollte, dass er ihnen Hoffnung geben wollte. Im direkten Wortsinne, es war hell in ihren Wohnungen, aber auch im übertragenen Sinne, sie hatten die Hoffnung vor Augen. Wegen diesem Lamm wird euch nichts passieren. Und in dieser Zeit der 9. Plage, ja, hatten sie Licht, was woanders nicht zu haben war. Und der zweite Gedanke ist aber, dass Gott es ihnen zumutet, diese 4-5 Tage dieses Lamm bei sich zu haben und lieb zu gewinnen, damit sie eine Idee, ein Gefühl davon bekommen, was es Gott gekostet hat, seinen Sohn sich vom Herzen zu reißen. Es fällt schon schwer, dieses Lamm nach dieser Zeit zu geben, zu schlachten. Mein Erstgeborener, der wurde ausgelöst. Der Erstgeborene Gottes wurde nicht ausgelöst. Er hat den Preis bezahlen müssen. Jesus musste an dieses Kreuz gehen, musste wirklich sterben, musste sein Blut vergießen, musste sich zum Gespött machen, musste als der Sündlose diese furchtbare Sünde der ganzen Welt selbst ertragen. Als der, der in Ewigkeit mit Gott eine absolute Harmonie, eine Einheit war, er musste es ertragen, dass Gott sich von ihm, der Vater von ihm abwandte, weil er mit deiner Schuld beladen war, war er von Gott getrennt. Für uns ist es nicht vorstellbar, den Jonathan hergeben zu müssen. Aber das, was Gott von mir nicht verlangt, das hat er von seinem eigenen Sohn verlangt. Das hat er selbst sich zugemutet. Ja, und die ganze Gemeinde Israel sollte es schlachten gegen Abend. Gegen Abend, in anderen Übersetzungen heißt es da zwischen den Abenden, also zur Zeit der Dämmerung oder eben in diesem letzten Viertel des Tages zwischen der 9. und der 12. Stunde, zwischen 15 und 18 Uhr. Das war später die Stunde des Abendopfers. Und das war die 9. Stunde, wo Jesus am Kreuz hing und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, um meinetwillen, um deinetwillen war er verlassen. Und dieses Schlachten, das war unbedingt nötig. Es ging nicht billiger. Und mir persönlich geht es so, dass ich so einen inneren Drang verspüre, an so einem Karfreitag gerne zum Ostersonntag vorzuspringen, vorzuspulen, zum Auferstehungsmorgen. Wir wissen ja, ja, Jesus musste sterben, aber das Grab war ja dann leer. Er ist ja auferstanden. Er ist ja nicht im Tod geblieben. Das, was wie Versagen aussah, nein, es hat sich ja bewiesen. Es war sein größter Sieg. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir bei diesem Karfreitag, bei diesem Kara stehen bleiben. Kara, wo der Karfreitag seinen Namen her hat, bedeutet Klage, bedeutet Kummer, bedeutet Trauer. Und das müssen wir erstmal aushalten. Das war notwendig für mich. Ich war nicht billiger zu erlösen. Dieser Preis musste bezahlt werden. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Wer hingeht und dieses Lamm schlachtet und das Blut nimmt und an die Pfosten streicht, von außen sichtbar, was dokumentiert er damit? Der dokumentiert damit, ich bin schuldig. Ich gebe Gott recht, dass, wenn dieses Blut nicht wäre, der Gerichtsengel zu mir käme und mein Leben fällig wäre. Ich bin schuldig. Im Römerbrief sagt Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ich bin ein Sünder durch und durch. Und deswegen ist mein Lohn der Tod, den aber Jesus auf sich genommen hat. Und dass dieses Lamm, dass dieser Christus für mich als notwendiges Opfer gestorben ist. Ja, viele Menschen wollen das nicht wahrhaben und sagen, ja, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich mache doch so schlimme Sachen gar nicht. Nein, das Zeugnis der Bibel ist da eindeutig. Es war für jeden Menschen notwendig. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und sie ermangeln alle des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ja, sie sollten dieses Opfer essen. Und das ist natürlich auch sinnbildlich. Mit dem Essen dieses Opfers haben sie dieses Lamm in sich aufgenommen. Sie sind ja förmlich die engste Verbindung damit eingegangen, die man sich vorstellen kann. Und auch wir sollen, wir werden es nachher auch im Sinnbild tun, das Abendmahl feiern und auch diese innige Gemeinschaft mit diesem Lamm Gottes, mit ja, dem Sohn Gottes haben, der sich als das Opfer gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Jesus wirklich eins machen, dass wir eine möglichst enge Beziehung zu ihm haben. Ja, dass wir wirklich eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott haben. Und es sollte am Feuer gebraten sein, nicht gekocht auf irgendeine Weise, diese Verse überspringe ich dann. Ja, sondern es geht hier um dieses Feuer des Gerichtes. Und wenn was übrig blieb, dann sollten sie es verbrennen. Das Feuer des Gerichtes musste direkt mit diesem Opfer in Berührung kommen, wenn es denn gültig sein sollte. Und sie sollten ungesäuertes Brot dazu essen. Das spricht zum einen von der Eile, weil das nicht lange gären musste, ja, wie dieser Sauerteig. Es spricht aber auch davon, Jesus spricht das später in Gleichnissen an, dass der Sauerteig für die Sünde steht, die sich unheimlich schnell ausbreitet. Wenn nur ein bisschen Sauerteig im Trog ist, ist irgendwann der ganze Trog voller Sauerteig oder durchsäuert. Und diese Sünde, die passt nicht zu diesem sündlosen Opfer. Und deswegen sollten sie ungesäuertes Brot dazu essen. Und sie sollten es mit bitteren Kräutern essen. Ich habe mal geschaut, wie die Juden bis heute Passa feiern. Und für sie stehen die bitteren Kräuter für die Bitternis dieser Zeit in Ägypten. Für mich ist es aber noch etwas anderes. Das ist bei diesem Essen, das ja kein Festmahl, sondern ein Opfermahl war, so ein bitterer Beigeschmack im ganz wörtlichen Sinn. Und der bittere Beigeschmack ist, dass es nicht billiger ging, dass das wirklich notwendig war. Dieses Lamm musste sterben, sonst hätte es mir mein Leben gekostet. Billiger war ich nun mal nicht zu erlösen. Ja, und ich springe jetzt weiter zum Vers 12. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euch zum Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Das Blut soll euch zum Zeichen sein. So wie der Jonathan vor die Tür gegangen ist, in meinem Beispiel, und hat geschaut, ob das Blut da wirklich ist. So konnten die Israeliten damals sich vergewissern. Das Lamm ist da, das Blut ist da. Und Gott hat sich darauf festgelegt, dass das ausreicht, dass das Gericht an mir vorübergeht. Und wir heute? Wir können auf das Kreuz schauen, auf das leere Kreuz. Es ist da. Jesus hat dort gelitten, hat sein Leben dort gegeben. Und die Bibel bezeugt uns, dass das ausreicht, um uns zu erretten. Aber wir lesen auch, dass es Gott zum Zeichen ist. Wo ich das Blut sehe, heißt es hier. Wo ich das Blut sehe. Und das spricht nochmal sehr deutlich davon, dass sie nicht verschont werden, weil sie irgendwie besser wären als die Ägypter, die sie hier versklavt hatten. Weil sie ja das auserwählte Gottesvolk sind, irgendwie prima Kerle, mit denen ist was los. Auf die kann Gott sich verlassen und deswegen geht natürlich das Gericht an ihnen vorüber. Nein! Im 5. Mosebuch, da heißt es, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Nicht weil ihr es verdient habt, sondern weil ich euch lieb habe, sonst nichts. Und so gilt es eben auch, nicht weil wir irgendwie besser wären als andere, weil wir weniger offensichtliche Sünden tun als Menschen in der Welt. Deswegen hätte Gott uns erwählt. Nein, nur wegen Jesu Blut. Ich muss zu meiner Erlösung nichts dazu tun und ich kann auch nichts dazu tun. Alles, was ich auf eigene Werke, auf eigenen Verdienst baue, diese Leiter in den Himmel, ist immer zu kurz. Ich muss kapitulieren vor diesem Gott und sagen, ihm Recht geben, ich bin Sünder, so wie das Volk das Blut von außen angestrichen hat und damit dokumentiert hat, ich bin schuldig. Das ist das, was Gott von uns erwartet, dass wir seinem Urteil über unser Leben Recht geben. Und damit stellen wir uns unter den Schutz dieses Blutes. Und dann geht der Gerichtsengel an uns vorüber. In Jesaja heißt es, weil du teuer, weil du wertvoll bist in meinen Augen und weil ich dich lieb habe, deswegen verschone ich dich. Deswegen habe ich meinen Sohn gegeben, weil ich dich lieb habe. Weil ich in dir einen Wert sehe, der nicht durch deine Werke, durch dein Tun bestimmt ist, sondern den hast du, weil du mein Geschöpf bist. Und Gott schaut auf dieses Haus und er sieht das Blut des Lammes und er verschont es. Und er schaut auf uns, auf dich und mich. Und wenn wir uns unter das Blut Jesu stellen, dann sagt die Bibel, dann sind wir in Christus. Und in Christus sind wir wie in einem Haus. Und in Christus sind wir gerecht und rein. Und dann verschont er uns. Denn Jesus tilgte unsere Sünden. Wir haben den Vers vorhin schon gehört. Im Johannesevangelium, da heißt es, Johannes der Täufer sagt das, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus hat weggenommen, hat ausgelöscht. Meine Sünde gibt es nicht mehr. Alles, was ich unter dem Kreuz ablade, das ist vernichtet. Da wird Gott nimmermehr dran gedenken. Das wird nie wieder unter dem Teppich vorgeholt, sondern an der tiefsten Stelle des Meeres. Und die ist ja tiefer, als der höchste Berg hoch ist. Da will Gott es sinnbildlich vergraben, versenken. Nie wieder werde ich mit bekannter Schuld in Verbindung gebracht. Nie wieder wird mir Gott das vorhalten, sondern in seinen Augen bin ich in Christus und da bin ich gerecht und rein. Ich möchte zum Schluss kommen. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. An Karfreitag ist Jesus nicht gescheitert. Als es so aussah, als wäre er den Menschen völlig ausgeliefert, da erfüllte sich der lange gehegte Plan Gottes bis ins letzte Detail. Einzig sein Blut, vergossen für dich und mich, hat die Kraft, von Sünden reinzuwaschen und vor dem Gericht Gottes zu bewahren. Als er starb, da hat er mich mit Gott versöhnt. Da hat er den Zugang zum Heiligsten freigemacht. Da ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Sein Tod ist mein Tod und sein Sieg ist mein Sieg. Ihm gehört mein Leben, ihm will ich folgen, meinem Lamm. Und wir sind aufgefordert, bis heute das zu feiern. Und das wollen wir dann im Anschluss tun, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern und daran denken, dass Jesus, das Lamm Gottes, sein Blut vergossen hat. Es ist vollbracht, ein für alle Mal, für mich, für dich, für alle, die ihn im Glauben annehmen. Siehst du das Lamm, wie es voller Liebe für dich bezahlt? Du bist frei und erlöst. Nun lebe auch so. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du dieses Lamm Gottes geworden bist, dass du dich selbst nicht verschont hast, sondern dass du den Preis bezahlt hast, den auf dieser Welt kein anderer hätte zahlen können. Habe Dank, dass jeder Einzelne hier, jeder Einzelne auf der Welt dir so wertvoll ist, dass du für ihn diesen Preis bereit warst zu zahlen. Dein Leben für mein Leben, für unser aller Leben. Habe Dank, Herr, dass du am Kreuz rufen konntest, es ist vollbracht. Du hast bis aufs Letzte alles bezahlt und deswegen dürfen wir in Freiheit leben. Und nun lass du welche sein, uns welche sein, denen man diese Freiheit auch ansieht, denen man das Glück ansieht, dass wir diesem wunderbaren Herrn folgen dürfen und dass es uns ein Anliegen im Alltag sein möge, dich nicht nur mit Worten zu bekennen, sondern mit Taten, dass man in unserem Leben sehen kann, dass wir zu dir gehören. Da schenke Gnade dazu. Amen.